geht es los. So.
Super.
Erste Podcast-Folge vom Frauenumweltnetzwerk. Ich freue mich ganz besonders, Herrn Jochen Richter hier begrüßen zu dürfen. Magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen? In was für einer Tätigkeit bist du an der TU und wieso sprechen wir heute miteinander?
Ja, gerne. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich sozusagen die Ehre habe, in der Premiere zu sitzen. Mein Name ist Jochen Richter. Ich arbeite im Sachgebiet Gesundheitsdienst der TU Dresden. Und bin dort als Psychologe zuständig für die psychosoziale Beratung, das Coaching der Beschäftigten. Das heißt, die dürfen sich an uns wenden, wenn sie eben Themen haben, Probleme, Ängste, Sorgen, im Privaten wie auch im Beruflichen, und können dann zu uns in die Beratung kommen. Ich habe noch eine Kollegin, eine zweite Psychologin. Das heißt, in unserem Sachgebiet sind auch noch betriebliches Eingliederungsmanagement beispielsweise, Konfliktmanagement, die Konfliktlotsinnen und Lotsen hat vielleicht schon der ein oder andere mal Kontakt mit gehabt. Das sind so Themen, die mit bei uns hängen. Und wie gesagt, Sachgebiet Gesundheitsdienst, das heißt, der ganze betriebsärztliche Teil, der hängt bei uns auch offiziell mit drin. Das heißt, wir sind sehr bunter Trupp im Gesundheitsdienst.
Ah ja, okay. Cool, spannend, genau. Ja. Dann für unsere Hörerinnen und Hörer erkläre ich noch einmal kurz, wieso wir von Frauenumweltnetzwerk uns jetzt mit dir unterhalten. Wir hatten die Idee, eine Podcast-Reihe zu machen, da momentan unser Hauptgeschäft, das Netzwerken, in Anwesenheit leider ein bisschen brachgelegen hat, dank der Corona-Pandemie. Oder aufgrund der Corona-Pandemie, besser gesagt. Und wir haben uns jetzt halt dazu entschlossen, eine Podcast-Reihe zu machen. Auch aufgrund der Folgen der Pandemie haben wir als allererstes die Idee gehabt, die psychische Gesundheit ein bisschen besser zu betrachten. Mhm. Genau, deswegen möchte ich einfach mal direkt einsteigen. Wir haben uns da ja im Vorwege schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Die erste Frage wäre eigentlich so ein bisschen in die Richtung, was deine Erfahrungen sind, mit was für Sorgen und Ängsten die Beschäftigten oder auch Studierende oder du selber auch irgendwelche Erfahrungen gemacht hast. Was sind so die dringendsten Sorgen und Ängste, mit denen sich Menschen momentan auseinandersetzen? Mhm. An der Technischen Universität Dresden?
Ja. Ja, man kann so ein bisschen teilen tatsächlich zwischen den Beschäftigten, die eben zu mir oder zu uns kommen. Für die Studierenden gibt es ja die psychosoziale Beratungsstelle vom Studentenwerk. Sozusagen nochmal eine eigene Stelle, mit denen wir aber natürlich auch letztlich im Austausch stehen. Wir haben auch die Kolleginnen und Kollegen von der zentralen Studienberatung zum Beispiel, mit denen wir im Austausch stehen. Von daher sage ich sozusagen ehrlicherweise, dass die Info über Studierende, da kommt viel aus zweiter Hand, eben aus unseren Netzwerken. Da ist es aber so, dass eben wirklich die Info jetzt auch gerade aus der zentralen Studienberatung habe ich relativ frisch nochmal die Info von Frau Blum, dass die Leiterin dort bekommen, dass es eben tatsächlich so ist, was man schon so ein bisschen ahnt, die Motivation geht eben bei einem Online-Studium doch irgendwo ein bisschen verloren. Das Thema Strukturierung fällt schwer. Klar, SLUB und Co. waren lange geschlossen, soziale Kontakte fehlen. Dadurch kommt es dann unter Umständen auch dazu, dass man ja letztendlich Zweifel entwickelt am Studium. Bin ich dafür eigentlich richtig? Mache ich hier das Richtige? Das heißt, Abbruchgedanken, Selbstvorwürfe sind Themen, die dann eben in der zentralen Studienberatung durchaus aufschlagen. Perspektive für den Fortgang. Jetzt gerade lustigerweise gestern oder heute habe ich einen Tweet der TU gesehen. Ich bin ja in dem Alter, wo man noch Tweets folgt. genau, nicht Instagram oder sowas. Und da hat der Prorektor, glaube ich, hatte getweetet, dass jetzt das Wintersemester so vorbereitet wird, dass wohl möglichst viel in Präsenz stattfinden soll. Was sozusagen aus meiner persönlichen Sicht natürlich super wäre. Man muss klar die Corona-Regeln und so weiter beachten, aber es sind halt wirklich, es zieht Folgen nach sich, wenn ich nicht das Studentenleben, Studierendenleben bekomme, was ich eigentlich natürlich erwarte mit Mensen gehen, aber auch mit Party machen und so weiter. Das gehört ja ganz klar auch irgendwo mit dazu. Also der schöne Teil des Studentenlebens sozusagen, der fehlt im Grunde seit März 2020, und das kann man nicht erwarten, dass das folgenlos bleibt. Ja, vielleicht dazu auch noch ergänzt, jetzt ist bei der zentralen Studienberatung schlägt natürlich viel auf, was eben so Rahmenbedingungen des Studiums und so weiter angeht, aber auch tatsächlich natürlich psychosoziale Probleme, die wirklich zunehmen in der Hinsicht. Da würde ich jetzt auch noch von der psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks vielleicht noch ein, zwei Sachen berichten. Die machen immer einen tollen Jahresbericht. Dort ist es auch so, da ist es die haben, also die haben eine sehr gute Statistik. Das heißt, die gucken auch, was sind denn eigentlich die Anlässe, warum kommen die Leute, also die Studierenden in die psychosoziale Beratung. Und da konnte man klar sehen, dass die Beratungsanlässe 2020 sich verschoben haben, tatsächlich hin zu mehr depressiven Verstimmungen, Lern- und Angststörungen, allgemeine Ängste. Und im Bericht wurde das auch so interpretiert, dass es eindeutig mit den Folgen der Corona-Krise und eben dem Zwang des digitalen Studierens zusammenhängt. Bei den Beschäftigten vielleicht dann doch als eine besondere oder nochmal eine andere Gruppe als Studierende, ja doch mit anderen Herausforderungen auch im Alltag, da ist es unterschiedlich. Das ist ja was ich auch direkt erlebe. Also die kommen ja tatsächlich zu mir. Das heißt, da kann ich aus erster Hand natürlich nicht wissenschaftlich fundiert, aber subjektiv zumindest erzählen, dass man schon sagen kann, dass diejenigen, die relativ stabil schon vor der ganzen Corona-Geschichte waren, dass die auch gut durch solche Zeiten kommen, aber gerade eben Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht vorher schon mit Themen zu kämpfen hatten, für die ist das eben doch nochmal was besonders Schwieriges. Man konnte auch eindeutig sehen, das passt vielleicht auch zum, letztendlich auch zum Frauenumweltnetzwerk, dass doch Eltern besonders belastet waren, natürlich durch das Thema Homeschooling und auch ganz besonders, also man kann das sozusagen ein bisschen auf die Spitze treiben, aber eine kleine Gruppe, die wirklich schwer belastet war, würde ich sagen, sind tatsächlich dann Alleinerziehende, die eben keinen Partner, meistens sind es Frauen, sind und die im Zweifel auch noch promovieren. Das heißt, die haben wirklich eine Belastung, das muss man sich dann auch wirklich, das wird dann auch im Gespräch oft den Kolleginnen erstmal bewusst, was sie eigentlich für eine objektive Belastung auch haben. Sie haben eine Promotion, was in der Regel schwierig ist und einen Haufen Aufwand, Stress bedeutet, dann sollen sie im Zweifel noch ein, zwei Kinder zu Hause beschulen und irgendwo auch noch für ihre eigene Gesundheit sorgen. Ja, das kann ich fast nicht erwarten, dass das spurlos an mir vorbeigeht. Also von daher, ja, das wäre vielleicht auch so eine Gruppe, wo man wirklich auch sagen muss, die haben einfach mit ganz besonderen Belastungen zu kämpfen in den letzten Monaten bzw. anderthalb Jahren jetzt.
Das klingt ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. da liegt mir direkt die Frage auf der Zunge. Gab es denn irgendetwas von der TU, wie man gerade diese Zielgruppe irgendwie besonders unterstützen konnte? Mhm. Also neben der psychologischen Beratungsstelle für Beschäftigte?
Also es wurde tatsächlich relativ schnell, ja im letzten Jahr, als tatsächlich dann auch richtiger Lockdown sozusagen war, gab es eine ganze Zeit lang eine Beratungshotline. Mhm. Das heißt, da war ja auch noch gar nicht klar, wie geht es weiter mit Beratung, Face-to-Face sowieso nicht, die Technik digitalisiert haben wir uns ja erst im Laufe der Zeit. Aber da gab es dann eine ganze Zeit eben eine Beratungshotline, wo sich auch wirklich viele Kolleginnen und Kollegen, die eben in solchen Feldern an der TU arbeiten oder einfach sich engagieren, zum Teil auch ehrenamtlich, die dort mit unterstützt haben. Das war sicherlich ein gutes Instrument, um so diese erste Zeit zu überbrücken. Und ansonsten muss man immer so ein bisschen auf die Gruppen, denke ich, gucken. Man kann schlecht mit der Gießkanne arbeiten. Beispielsweise waren auch die Internationalen so eine Zielgruppe, die gab es auch Einzelfälle, die auch dann zum Teil eben bei mir gelandet sind, die angenommen, oder man muss sich das mal vorstellen, man kommt irgendwo aus Indien oder Südamerika oder sonst wo und ist Anfang März 2020 hierher gekommen, um zu promovieren oder eben ja, hier an der Exzellenz-Uni irgendwo zu arbeiten oder eben wissenschaftlich ja, zu arbeiten. Kommt hierher und eine Woche später heißt es Lockdown. Ja, was mache ich denn? Ich bin in einem komplett neuen Land, ich kenne noch fast nichts. Das waren zum Teil wirklich auch sehr, sehr schwierige Situationen. Und da muss man auch sagen, haben Kolleginnen und Kollegen aus den Sachgebieten dort dann zum Teil Facebook-Gruppen mit so ein bisschen moderiert, um dort eine Vernetzung hinzukriegen. Aber es war auf jeden Fall eine schwere Zeit. Das hat sich, glaube ich, jetzt mittlerweile toi, toi, toi etwas verbessert. Ja. Und vielleicht auch, damit das nicht ganz so negativ auch alles rüberkommt, es gibt ja doch auch zum Teil zumindest so letztlich auch positive Aspekte Richtung Digitalisierung. Wenn das alles mal eingeschliffen ist, ist es, das höre ich auch aus erster Hand, zum Teil auch sehr angenehm, dass ich jetzt ein viel größeres Verständnis für Homeoffice beispielsweise habe, dass ich als vielleicht auch gerade eben als Eltern dann mal zu Hause bleiben kann, beim kranken Kind oder wie auch immer. Und das alles einfach ein bisschen entspannter ist. Also nicht mehr so dieser Zwang, Mensch, ich muss doch um 8.30 Uhr im Büro sein, sondern da ist viel größeres Verständnis mittlerweile, dass man viele Sachen wirklich auch genauso gut von zu Hause aus machen kann. Also das sind dann auch letztlich positive Effekte. Die muss man einfach auch mal erwähnen.
Ja, absolut. Aber das, was du gerade wiedergespiegelt hast, ist ja auch so in der Presse häufig wiedergespiegelt worden. Also dass gerade so Care-Arbeit wieder mehr in den Bereich der Frauen gerutscht ist. Und das mit den Internationals kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist natürlich auch der Hammer, wenn man irgendwo im Ausland ist und die Corona-Pandemie gerade sehr doll um sich greift in dem Heimatland und man schwer die Möglichkeit hat, zurückzureisen. Also ich habe gerade das Gefühl, dass es sehr gut ist, dass ihr da seid, gerade in diesen schweren Zeiten. Jetzt nochmal kurz zurück zu den Studierenden. Ich habe mich nochmal ein bisschen quer recherchiert und bin über einen Artikel gestoßen, wo ich echt erstmal schwer schlucken musste. Und dort hat die Barmer vom Ärztereport 2018 angegeben, dass jeder sechste Student unter psychischen Erkrankungssymptomen leidet. Das wären so Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, aber auch Zukunftsängste. Das hat sich jetzt natürlich im Zuge der Pandemie höchstwahrscheinlich nochmal ziemlich doll verschärft, wie du ja auch gerade schon wieder gespiegelt hattest. Und auch 86.000 Studierende leiden mittlerweile schon wirklich an ernstzunehmenden Depressionen. Mhm. Ich habe dazu irgendwie ein sehr einprägsames Zitat mal mit aufgeschrieben. Und zwar hatte eine Person gesagt, man hat 1000 offene Fenster im Kopf, so kommt man eigentlich nie wirklich zur Ruhe während des Studiums. Wie siehst du das? Kannst du da aus deinem Arbeitsalltag was rückspiegeln oder auch gerne persönlich? Mhm. Ich konnte sehr, dieses Zitat hat sehr mit mir selber resoniert, weil ich mich häufig auch so fühle, also mit dem Studieren ist man irgendwie nie zu Ende. Es ist nicht so wie bei einem Nebenjob oder irgendwie einer anderen Alltagstätigkeit, wo man halt dann um 18 Uhr den Stift fallen lässt und nach Hause gehen kann und dann hat man Feierabend.
Ja, ja. Ja, da ist was dran. Also das Studium ist natürlich auch eine Phase letztendlich, in der man anders als in der Schule, wo es irgendwie einen klaren Stundenplan gibt und da ist Klausur und dann gibt es Zeugnis und dann sind Sommerferien, wo man mehr drauf angewiesen ist, sich eben selbst zu managen, sich selbst zu strukturieren. Struktur ist auch, glaube ich, ein Stichwort, was im Zusammenhang mit Studium ganz, ganz wesentlich ist, also wirklich zu lernen und es eben tatsächlich zu lernen. Lernen heißt auch, ich kann es vielleicht nicht von Anfang an oder ich muss mir möglicherweise auch mal Unterstützung holen, Kurse buchen oder eben Beratungsstellen auch mal aufsuchen, mal mit Freunden sprechen, Kommilitoninnen und Kommilitonen, wie macht ihr das eigentlich? Also da sich auch nicht irgendwo zu, ja, nicht so gut zu sein, auch mal zu sagen, ich brauche vielleicht auch wirklich Unterstützung, wenn ich merke, es klappt einfach nicht so richtig. Absolut. Also ansonsten ist das so. Ich muss natürlich auch immer darauf Acht geben, ist es hier jetzt gerade wirklich eine psychische Störung oder entwickle ich möglicherweise eine psychische Störung? Bin ich wirklich im Alltag belastet? Bei einer Depression beispielsweise komme ich irgendwo gar nicht mehr von der Couch hoch oder bin ich in einer Phase, wo ich vielleicht auch wirklich, ich sag mal, viele Klausuren habe, wo ich noch eine Seminararbeit schreiben muss und wo es auch in Ordnung ist zu sagen, hey, du hast gerade auch viel auf dem Tisch. Guck möglicherweise, wie du es strukturieren kannst, ob du organisatorisch was ändern kannst. Also kann ich vielleicht eine Seminararbeit irgendwie auch im nächsten Semester schreiben, was auch immer. Muss man natürlich sehr individuell schauen. Aber das ist wirklich eine Herausforderung, die haben Studierende. Punkt. Das gehört letztlich aber auch irgendwo bis zum gewissen Grad mit zum Studium dazu. Und bei erfolgreichem Abschluss ist ja das auch was auf das man zurückblicken kann und wo man sicherlich auch mit sehr viel neuem Wissen, abgesehen von dem Theoriewissen, was man gelernt hat, aber auch mit sehr viel praktischem Wissen über sich selbst und ja, über seine Strukturierungsfähigkeiten, wie kann ich mich organisieren und so weiter, am Ende rausgeht. Ja.
Ich finde das sehr schön, dass du gerade gesagt hast, vielleicht auch einfach mal eine Seminararbeit ins nächste Semester schieben, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich dieser eigene Anspruch und dieser Druck und diese eigene Erwartung an einen selber, wirklich gute Leistung zu erbringen, irgendwie immer doller wird. Und da habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht, und zwar hatte diese eine Person gesagt, ich gucke mir die Gesellschaft an und sehe funktionierende Menschen, dass das, was dieses Pensum, was an mich gestellt wird, auch im Rahmen eines Studiums oder auch im Rahmen einer Promotion oder auch im Rahmen einer Arbeitsstelle generell hat man immer das Gefühl, dass die Gesellschaft oder irgendjemand halt irgendwie so hohe Ansprüche an einen stellt und man einfach irgendwie immer nur versucht, da hinterherzukommen und dann teilweise auch über seine eigenen Belastungsgrenzen hinausgeht. Mhm. Was würdest du sagen, gibt es da irgendwelche Signale von einem selber? Also so diese Symptome, über die wir gerade gesprochen haben, wären vielleicht einerseits Signale, könnte man das so sehen, aber fallen dir ad hoc vielleicht auch noch andere Signale, also gerade auch aus der psychologischen Ecke ein, mhm. wo man sagen kann, okay, jetzt sollte ich mal einen Schritt zurücknehmen und einfach sagen, okay, mache ich vielleicht doch nochmal ein Semester länger,
ja.
und dafür geht es mir aber generell besser.
Ja. Also ganz grundsätzlich würde ich wirklich einfach dazu ermuntern, sich vielleicht ab und zu reflektieren, gerade wenn man merkt, es geht mir irgendwie nicht gut, so klassisch eigentlich immer die Botschaft, wenn sich irgendwas verändert. Also wenn ich merke, irgendwas ist anders. Beispielsweise ich gehe nicht mehr mit meinen, ich meine, feiern gehen ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, aber ich gehe vielleicht auch nicht mehr ins Kino oder was eben so möglich ist. Das heißt, ich mache oder ich lasse mein Hobby irgendwo schleifen, solche Dinge. Also wo ich merke, es tut sich irgendwas und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo es herkommt. Oder ich weiß es vielleicht, also ich bin schon so reflektiert an der Stelle und merke, eigentlich habe ich gerade viel zu viel auf dem Tisch. Ich lasse das Wochenende, das merke ich gar nicht, das ist genauso ein Arbeitstag wie jeder andere. Also solche Signale dann auch anzuerkennen und sich klar zu sagen, das kann für eine Zeit lang kann das gut gehen. Also grundsätzlich ist Stress beispielsweise jetzt auch nichts Negatives. Der Mensch braucht auch Stress, der fokussiert uns auch. In eine Prüfung ohne Stress zu gehen, wäre gar nicht so günstig wahrscheinlich. Aber eben, wenn das ein langer Zeitraum ist und ich vielleicht wirklich das eine erledigt habe und schon drei neue Sachen auf dem Tisch habe, dann muss ich mich natürlich da fragen, ist das was langfristig gut gehen kann. In dem Zusammenhang fällt mir auch ein Zitat ein, jetzt muss ich mal aufpassen, ob ich es noch einigermaßen zusammenbekomme. Das war nämlich von Ralf Minge, den ja in Dresden doch auch einige kennen, der mit Dynamo Dresden recht eng assoziiert ist. Bin selber kein Fußballfan, deswegen drücke ich mich vage aus. Aber Ralf Minge kann man tatsächlich kennen, so im Fußball Dresden. Und der war zum Tag der Gesundheit an der TU Dresden in einer Diskussionsrunde vor 2 Jahren, 2019, und hatte dort relativ offen über seine Burnout-Erkrankung berichtet. Und der hat einen sehr eindrücklichen Satz gesagt, oder ein nicht wortwörtliches Zitat, aber ich habe es mir ungefähr so gemerkt. Der hat eben gesagt, er ist von Ergebnis zu Ergebnis, von Erfolg zu Erfolg zwar irgendwie gesprungen, aber er konnte überhaupt nichts mehr genießen. Es war sozusagen abgehakt, irgendwo erfolgreich gewesen, dann haben schon die drei nächsten Sachen gewartet. Und das fand ich eigentlich eine sehr gute und praxisnahe Beschreibung von so einer Überlastung, ob man das dann Burnout nennt oder wie auch immer. Das ist ein Signal, wo ich wirklich drauf achten muss. Wenn ich eine Prüfung zum Beispiel geschafft habe, freue ich mich dann eigentlich. Hey, dann grundsätzlich ist das ein Riesending. Da kann ich mich freuen, da sollte ich auch mal möglichst irgendwie einen Tag Pause machen oder zumindest mich in irgendeiner Art und Weise auch mal loben, mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du super gemacht, coole Sache. Das fehlt manchmal und fällt mir noch was ein, ich habe irgendwo mal gelesen, auch in einem Interview von auch Stressforscher, wie auch immer, der hat sowas gesagt wie, wir haben die leistungsfreie Zeit verlernt. Das fand ich auch ziemlich gut, weil das ist wirklich so ein Punkt, man hat dann oft schon so ein schlechtes Gewissen irgendwo, wenn man nichts tut und denkt, ach, eigentlich müsste ich doch. Ja, vielleicht ist das so, dass man eigentlich was müsste. Aber dann geht es wieder darum zu planen. Und planen heißt beispielsweise auch, sich Pausen einzuplanen und in diesen Pausen kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, da könnte man noch lange drüber sprechen, genau.
Ich sehe schon. Aber du hast genau ein paar Sachen oft mit dem Hammer auf den Nagelskopf getroffen für mich. Würdest du sagen, Urlaub als Selbsthilfe oder einfach mal die Seele baumeln lassen? Wir sind ja eigentlich jetzt auch schon in einem Bereich, wo es sehr viel um Achtsamkeit, Selbstfürsorge dann tatsächlich auch geht. Kann sowas helfen? Und dann die nächste Frage, wie kriegt man das bewerkstelligt zu Zeiten wie Corona, auch ja. im Hinblick auf Klimawandel? Das wird ja auch nochmal alles spannend werden. Ne? Das war so ein, ich sag's jetzt einfach mal so blau hinein, meine eigene Meinung, vielleicht so ein kleiner Test. Aber vielleicht muss sich unsere Gesellschaft halt auch in Zukunft für noch größere Herausforderungen wappnen. Und
ja.
wie kriegen wir das eigentlich hin, gesamtgesellschaftlich niemanden zu verlieren auf dem Weg? Und diese schwierigen Situationen so ein bisschen aufzufedern.
Ja.
Das ist eine sehr große Frage.
Da,
ist
mir ja, bewusst, genau.
Aber, das ich dachte, ich stelle sie einfach mal.
Ja, ist tatsächlich schwierig. Ich kann letztendlich natürlich nur die sozusagen die psychologische Perspektive beisteuern.
Gerne.
Die Klimafrage ist nochmal eine ganz andere sicherlich an der Stelle. Aber was die Psyche angeht, auf jeden Fall, also Urlaub war ja die Ausgangsfrage. Ja, natürlich gehört dazu. Auch da wieder vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag. Grundsätzlich ist unser Alltag, zumindest in der westlichen Welt, ja eigentlich so strukturiert, dass wir eine Arbeitswoche haben und dann haben wir ein Wochenende. Wir haben aber auch einen Arbeitstag und da haben wir beispielsweise eine Mittagspause und im besten Fall auch einen Abend oder einen Morgen, an dem wir mal nichts tun oder zumindest irgendwas Schönes tun. Also sprich, da ist eigentlich schon eine Pause integriert in den Tag. Der Morgen und der Abend und die Mittagspause, die sind auch vorgesehen, auch arbeitszeitgesetzlich zum Beispiel geregelt. Genauso ist das Wochenende auch im Gesetz geregelt, weil es eben wichtig ist, nach ein paar Tagen Arbeit dann eine entsprechend längere Pause zu haben. Und genauso haben wir Urlaub im Laufe des Jahres sozusagen. Das ist alles letztendlich nur hochgerechnet, mehr oder weniger, dass man sagt, ja, wenn ich ein paar Monate mehr oder weniger arbeite, dann brauche ich halt auch mal ein paar Tage Auszeit. Und von daher sage ich, ja, natürlich, das ist im Grunde die Zeit, in der wir, vereinfacht gesagt, unseren Akku wieder aufladen sollten. Wir können immer im Alltag, wenn wir gestresst sind, versuchen auf der einen Seite Belastungen abzubauen, also das, was mich stresst im negativen Sinne, was mich belastet, das runterzuschrauben. Und auf der anderen Seite ist der Puffer gegen Stress, gegen Belastung sind Ressourcen. Und die lade ich auf, indem ich beispielsweise in einem Hobby nachgehe oder im Verein bin oder mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin, all diese Dinge, Familienzeit habe, was momentan schwer war. Aber das heißt nicht, dass es deswegen weniger wichtig ist. Ich muss natürlich dann irgendwo gucken, wo kriege ich denn doch noch Urlaub her? Wie kann ich den gestalten? Und ich denke, wer da die Medien auch verfolgt hat, jetzt, da gab es ja unzählige Strategien auch, klar, also alle Camper zum Beispiel sind ja hier so Campingvans und sowas, hat man jetzt gehört, sind alle ausverkauft, kriegst du nicht mehr. Ja, weil das halt so eine Strategie ist, zu sagen, gut, damit kann ich irgendwo auch in diesen Zeiten noch einigermaßen Urlaub machen. Heute, ja, auch persönliches Erlebnis, sage ich, war vor kurzem beim Friseur und habe dort mit der Dame gesprochen und die hatte halt gesagt, naja, wir machen jetzt Urlaub bei Meißen direkt, also sozusagen vor der Haustür von Dresden. Ja, also warum nicht? Es ist auch eine schöne Gegend und das Wichtige ist doch, dass ich Abstand bekomme zum Alltag und wirklich auch mal abschalten kann, Seele baumeln, mal was anderes machen kann und eben wirklich letztlich Batterien aufladen kann, um wieder fit zu sein für die Zeit, die danach kommt.
Haarschnitt sieht super aus an der Stelle.
Dankeschön. Ist ja nicht mehr so viel.
Für alle Hörerinnen und Hörer kann ich das aber hier kurz einwerfen. Ich glaube, da hast du auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt gerade für mich adressiert oder beziehungsweise ist er mir in den Sinn gekommen. Wenn man natürlich immer digital angeschlossen ist und gerade auch so bei Homeworking-Szenarien ist das natürlich auch schwer, da für sich selber tatsächlich diese Pausenzeiten direkt einzubauen. Hast du vielleicht ad hoc irgendwie irgendein Tool oder eine Software oder sowas wie Bildschirmzeiten einrichten tatsächlich und das aber auch ernsthaft dann zu verfolgen und irgendwie, wie bekomme ich diese, wie verbinde ich es in meinem Kopf, dass es für mich wichtig ist, dass ich das dann auch ernst nehme, wenn ich mir sowas einrichte und mich dann aber auch danach richte, auch gerade vielleicht für Kinderzeiten und. Ne? Also ja. Wenn du da ad hoc irgendwie einen guten Tipp hast, immer her damit.
Ja, also am Ende ist es tatsächlich, glaube ich, zum Teil eben wirklich auch die Selbstdisziplin, die muss ich aufbringen und auf der anderen Seite muss es praktikabel sein, weil ich auch immer im Alltag, das heißt auch in der Beratung kann man viel erzählen, was ist sinnvoll, was wäre theoretisch gut zu tun, wenn ich das im Alltag nicht umsetzen kann oder es sich nach ganz kurzer Zeit wieder verläuft, dann war es witzlos. Das heißt, beispielsweise bei sowas auch jetzt gerade als Studierender vielleicht, dass man auch darauf achtet, weil vielleicht man sowieso die Tagesstruktur, auch wenn man sie einhalten sollte, es nicht immer tut, aber dann sich vielleicht flexible Lösungen zu suchen. Also dass man eben sagt, ich lege mir jetzt nicht eine Zeit am Tag fest oder sowas, sondern vielleicht lege ich mir die über die Woche fest. Dass ich dann irgendwo vielleicht einen Tag habe, wo ich mal irgendwie wirklich faul bin und ganz viel, was weiß ich, Netflix-Zeit oder irgendwas aufbringe. Aber das hole ich dann sozusagen an einem anderen Tag wieder ein bisschen rein. Also für sich selber auch zu gucken, was ist denn praktikabel für mich. Auf der anderen Seite gibt es wirklich viele, muss ich sagen, bin ich nicht der Profi, aber das höre ich dann von Kolleginnen und Kollegen, gibt es viele Tools, die sich selber da die die eben nutzen. Also genau, App-Sperren und so weiter. Grundsätzlich finde ich es nicht gut, nicht schlecht, weil was funktioniert, ist gut. Ich selber würde, wie gesagt, immer dazu vielleicht so ein bisschen motivieren, zu gucken, woran liegt es denn? Also weil meistens, ja, habe ich einfach, das Handy liegt da beispielsweise. Da kann es schon mal helfen, dass ich wirklich sage, ich gehe jetzt mit dem Handy, ich setze das in Flugmodus und lege das auch ins Nebenzimmer. Dann aufzustehen und dorthin zu laufen, während ich eigentlich am Tisch sitze und lerne, ist schon mal eine größere Hürde. Sowas kann man dann auch tatsächlich in Angriff nehmen.
Ja, super. Also das klingt total einfach und auch sehr einleuchtend. Guter Tipp, den versuche ich dann selber mal zu berücksichtigen. Jetzt habe ich noch einen interessanten Fact gelesen, dass gerade so Depressionen, psychische Erkrankungen, tatsächlich der Anteil bei über 30-jährigen Studierenden, was dann ja auch auf Beschäftigte an der TU Dresden viel zutreffen würde, doppelt so hoch liegt. Hättest du eine Erklärung ad hoc, woran das liegen könnte? Vielleicht einfach an den anderen Lebensumständen? Mhm. Oder vielleicht auch, habe ich dazu in der Weiß gelesen, dass die Generation Y gerne unliebsame Emotionen verdrängt.
Oh, okay.
Mhm. Und so ein bisschen den dumm, aber glücklich Lifestyle fährt. Okay. Das fand ich irgendwie so witzig, dass ich einfach mal mit reinbringen wollte und gespannt bin, was du dazu sagst.
Das ist spannend. Kenne ich tatsächlich nicht, diese Statistik. Müsste ich total spekulieren. Üblicherweise ist es so, dass, oder die meisten psychischen Störungen, die manifestieren sich eigentlich relativ früh, also sozusagen eher in den 20er Jahren, denke ich mal. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass Kolleginnen und Kollegen, die jetzt irgendwo vielleicht eine Promotion oder irgendwas dann anstreben und schon etwas älter sind, vielleicht finden die weniger gut den Anschluss an der Universität. Aber da müsste ich tatsächlich auch spekulieren. Ja. Das ist schwierig. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das ist auch irgendwie alles statistisch sozusagen sauber, also irgendwie ins Verhältnis gesetzt und so weiter. Aber hätte ich jetzt nicht spontan irgendwas, was mehr wäre als Spekulation.
Ja, alles gut. Hätte ja sein können. Ja. Genau, und wenn wir jetzt nochmal bei dieser unliebsamen Emotion werden verdrängt, dann könnte man auch noch weiterdenken, dass halt auch ständig so die eigenen Pläne immer wieder neu hinterfragt werden und man sich immer wieder neu reflektiert, Flexibilität abgewonnen wird und so weiter und so fort und man dann natürlich auch gerade die jüngeren Menschen einen sehr hohen Anspruch auch schon an ihre zukünftigen ArbeitgeberInnen haben oder halt auch irgendwie an die Lehre an der Uni oder während der Promotion an die Betreuenden oder wie auch immer. Was dann natürlich gepaart mit irgendwie der Angst, vielleicht dann nach dem akademischen Abschluss in eine Arbeitslosigkeit zu rutschen oder durch diese verstärkten Selbstzweifel oder Ängsten vor der Zukunft, auch durch diese Corona-Pandemie, doch auch dazu führt, dass dieser hohe Leistungsdruck plus diese Selbstzweifel und Zukunftsängste gepaart einen so ein bisschen machtlos macht. Wie geht man damit gut um, perspektivisch? Das ist irgendwie für mich noch sehr schwer zu fassen.
Ja, grundsätzlich bei Ängsten generell kann man eigentlich immer sagen, es führt keinen Weg dran vorbei, eben hinzugucken. Also sprich, die Angst ist da, die ist ja nicht grundlos da, sondern da gibt es irgendwas, entweder was dahinter steckt oder was hingeführt hat, wie auch immer. Und wenn, also angenommen, jetzt vielleicht auch, gehen wir mal von aus, das ist jetzt, hat jetzt noch keinen Krankheitswert, wo ich irgendwo dann wirklich auch natürlich mir irgendwie ärztliche oder therapeutische Hilfe suchen muss oder sollte. Aber wenn es tatsächlich so, ich sag mal, so diffuse Zukunftsängste sind, dann wirklich sich auch mal zu überlegen, was kann ich denn vielleicht in der Situation Konkretes tun? Eben genau, was du gerade angesprochen hast, so ein Gefühl der Machtlosigkeit ist immer was uns als Menschen ganz maximal unangenehm für uns als Menschen. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich wieder ins Handeln zurückkomme. Also ich möchte eigentlich das Heft des Handelns in die Hand bekommen. Das heißt, ich muss eben tatsächlich auch da schauen, welche konkreten Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Kann ich beispielsweise, wenn ich wirklich so unsicher bin, auch da würde ich jetzt sagen, Mensch, es gibt so viele Beratungsmöglichkeiten an der TU, den Career Service, ich hoffe, es war richtig, der Career Service, der den Weg ebnet, um dann eben gerade diesen Sprung zu schaffen vom Studium in den Arbeitsalltag. Oder vielleicht will ich ja auch an der Uni bleiben, doch noch promovieren und so weiter. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Viel Auswahl schafft unter Umständen auch wieder eine gewisse Starre, weil dann die Entscheidung für eine Sache ist die Entscheidung gegen tausend andere Sachen.
Absolut. Ja,
aber letztendlich, das sind natürlich die Momente, wo ich mich dann auch wirklich damit beschäftigen muss oder wo es günstig ist, sich damit zu beschäftigen. Und ich würde nur dazu ermuntern, auf jeden Fall wirklich da ins selber sozusagen ins Handeln zu kommen, sich wieder in die Rolle zu begeben, wo man selber bestimmt auch über das, was jetzt im Leben eben kommt. Und wenn Informationen fehlen, Informationen holen, wenn man auch da das Netzwerk anzapfen, also sprich Freundinnen, Freunde, Kommilitonen, auch andere, vielleicht Promovierende, die irgendwo schon am Lehrstuhl sind oder nochmal ein Praktikum irgendwo, jemand über die Schulter gucken. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da einfach diese Möglichkeiten auch tatsächlich nutzen. Und vielleicht auch das sozusagen von der eher psychologischen Perspektive nochmal bei solchen Zukunftsängsten. Es ist oft so, dass sie ja eben sehr diffus sind. Also da ist dann irgendwo eher so ein Gedanke wie, oh Gott, ich werde nie einen Arbeitsplatz bekommen oder sowas. Also sehr wenig, letztendlich, wenn man es dann mal überprüft, sozusagen auf den Realitätsgehalt, nicht unbedingt realistisch. Das heißt, sich auch wirklich zu hinterfragen, wenn man das merkt, man rutscht in solche Grübeleien ab, wirklich immer mal zu hinterfragen, ist das eigentlich gerade realistisch, was ich mir hier zusammenspinne. Das gehört auf jeden Fall mit dazu. Also mal prüfen, vielleicht ist es ja gar nicht so wild.
Perfekt. Also ich glaube, da hast du auch wieder einen sehr guten Punkt gerade adressiert. Ich frage mich jetzt nur gerade, wenn man neu in eine Stadt kommt und Studierende ist, dann hat man vielleicht da noch gar nicht so ein neues, so ein ganz großes Umfeld. Und dann fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen alleine. Und wenn man dann noch ein bisschen eher so schüchterner ist, traut man sich vielleicht auch gar nicht bei diesen ganzen Veranstaltungen und Vernetzungsmöglichkeiten irgendwie diesen ersten Anstoß für sich selber oder den ersten Schritt zu machen. Was würdest du sagen, gibt es da aus deinem Arbeitsalltag irgendwie so ein Schema F, wo du sagst, hier, das kann ich dir empfehlen, gerade wenn du eher ein bisschen introvertierter bist, trau dich einfach, oder? Mhm. Also, ne? Also.
Ja, also ich würde mal denken, dass jemand, der den Sprung vielleicht in eine neue Stadt geschafft hat, sowieso schon, der würde ich schon sagen, der bringt Kompetenz mit, da ist schon viel da. Also das ist ja auch mal wieder was, wo man sagen kann, hey, also wenn ich das mich traue, in eine ganz neue Stadt zu ziehen, ja, dann habe ich doch schon mal was, also habe ich auf jeden Fall mal was Großes für mich vollbracht. Dann, klar, es gibt Kolleginnen und Kollegen, auch Studierende, die sind einfach vom Naturell her ein bisschen zurückhaltender. Man kann sicherlich da irgendwo versuchen, vielleicht den Weg dann gegebenenfalls auch über irgendwelche Online-Angebote erstmal anzubahnen. Das ist manchmal dann doch vielleicht einfacher. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wenn man darunter leidet letztendlich und sich das anders wünscht, also dass man auch sagt, es gibt ja durchaus Menschen, muss man immer sagen, die haben kein großes Netzwerk und sind damit aber total zufrieden. Also das ist für die in Ordnung und dann muss man da überhaupt nichts dran machen. Aber wenn man darunter leidet, dass man sagt, eigentlich würde ich mir mehr Freunde wünschen oder eben ein größeres Netzwerk, dann komme ich nicht drum herum, auch was dafür zu tun. Also es ist höchstwahrscheinlich nicht so, dass ich zu Hause sitzen kann oder irgendwo die Leute zu mir kommen, sondern ich muss natürlich aktiv werden in irgendeiner Art und Weise. Und da würde ich einfach ermuntern, auch wieder die vielfältigen Möglichkeiten zu bieten, die jetzt hoffentlich, toi toi toi, wieder auch mehr, also die Angebote, die es dann auch wieder mehr geben wird, von Sportkursen über als Ehrenamt ist immer eine wunderbare Möglichkeit, beziehungsweise Vereine, es muss ja gar nicht irgendwie jetzt ein riesen Ehrenamt sein, aber einfach in einen Verein vielleicht irgendwo rein zu gehen, das, also sozusagen, wenn man jetzt vielleicht nicht so der Sporttyp ist, dass man da sich irgendwo, also vom Strickverein über was weiß ich, es da alles für Möglichkeiten gibt, aber sowas tatsächlich dann auch zu nutzen, weil, wie gesagt, man muss sich immer klar sein, wenn ich mit einem Teil meines Lebens nicht zufrieden bin, dann darf ich eigentlich nicht morgen dasselbe machen und erwarten, dass sich was ändert. Da muss ich selber natürlich auch was dafür tun. Und das können ja kleine Schritte sein. Ich muss deswegen nicht der Partyhengst werden, aber zumindest vielleicht irgendwo mal sich einfach mal trauen. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch gar nicht das Erfolgserlebnis haben, dass das funktioniert. Dass ich irgendwo eine mir vorher fremde Person angesprochen habe und gemerkt habe, das war eine ganz nette Unterhaltung. Der oder die hat sich wirklich für mich interessiert und ich habe gerne gehört, was der oder die gesagt hat. Sowas wirklich mal zu erleben, das kann nichts ersetzen.
Sehr schön. Ein super tolles Plenum, also ein sehr schönes, das Glas ist halb voll Statement. Ich persönlich würde dazu nur noch sagen, und sich von Rückschlägen auch nicht so doll verunsichern lassen. Ne? Super. Also irgendwie so ein bisschen diese Resilienz halt auch dann zu haben, so okay, das Gespräch hätte ich mir vielleicht dann auch sparen können, aber ich habe es wenigstens geführt und bin nochmal sicherer in meiner eigenen Meinung oder in meiner eigenen Position geworden dann auch. Ne?
Absolut.
Unterm Strich kann man, glaube ich, schon sagen, dass Menschen dem anderen Menschen jetzt nicht unbedingt als erstes mal was Böses möchte, gerade genau. Wenn man zusammen neu in der Stadt kommt oder in einem neuen Arbeitsumfeld anfängt oder halt in den nächsten Karriereschritt der Wissenschaft vielleicht dann anpeilt.
Ja.
Und dazu habe ich auch noch vom Akademikus aus dem Jahr 2020 einen kleinen Fact, der hier das Glas halb voll noch mal ein bisschen weiterfüllen soll. Und zwar besteht wirklich ein unterdurchschnittlicher Anteil von AkademikerInnen, die tatsächlich arbeitslos sind. Und die Quote lag 2018 gerade mal bei 2,2%.
Das ist fast nichts.
Da braucht man sich, glaube ich, nicht so große Sorgen machen.
Ja.
So, jetzt haben wir auch schon wirklich viele Aspekte und Themen wieder angeschnitten. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Einsamkeit zu sprechen kommen. Für mich persönlich ist das häufig auch viel mit Scham belastet, dass ich mich gar nicht so richtig traue in meinem Umfeld oder eigentlich egal in welche Richtung, wirklich zu sagen, ich fühle mich einsam.
Mhm.
Was kann man da machen?
Also wenn es wirklich ein Gefühl ist der Einsamkeit, das muss man, glaube ich, auch noch mal kurz vielleicht die Unterscheidung machen. Einsam, sich einsam zu fühlen, sagt ja schon, das ist wirklich ein Gefühl. Das kann sein, ich habe einen riesen Freundeskreis und ich fühle mich trotzdem einsam. Das kann aber auch umgekehrt sein. Ich habe ein ganz, ganz kleines soziales Netzwerk und ich fühle mich überhaupt nicht einsam. Also diese Trennung oder Unterscheidung zumindest zu machen. Aber wenn ich dieses Gefühl der Einsamkeit habe, dann muss ich natürlich gucken, wo kommt es tatsächlich her? Also sind die Bindungen irgendwie nicht eng genug oder ist es tatsächlich vielleicht auch ein Symptom von irgendwas, was noch dahinter liegt? Also gerade so ein typisches Gefühl natürlich, was auch mit vielen letztendlich psychischen Erkrankungen irgendwo verbunden ist. Also da dann wirklich reinzugehen und zu gucken, wo kommt es denn her, sich aber auch auf der anderen Seite bewusst zu sein, klar ist das vielleicht schambehaftet, aber wenn ich eben nichts dagegen tue, wird sich es wahrscheinlich auch nicht verbessern. Also da bin ich dann in so einer Zwickmühle, muss auch da wieder ins Handeln kommen.
Schön, also so ein bisschen das auch wieder enttabuisieren und den Mut haben, das einfach rauszusenden.
Ja, ja. Gab ja übrigens, also vielleicht apropos enttabuisieren, das ist, glaube ich, ein Thema, was sich so über die Zeit jetzt schon so ein bisschen enttabuisiert, auch wenn ich da total recht gebe, es ist noch schambehaftet. Aber beispielsweise gab es ja vor ein paar Jahren schon in England irgendwie dieses, wurde gegründet, das Ministerium gegen Einsamkeit und solche Geschichten. Das heißt, es ist, glaube ich, schon als Problem auch durchaus zum Teil anerkannt und ja, ich denke, muss ich dann dort einfach ein bisschen aus dem Schneckenhaus wirklich auch raustrauen.
Und auch einmal so in Richtung, was können vielleicht auch Dozierende an der Uni verändern oder wie kann man damit besser noch umgehen, wenn jetzt wirklich eine Studentin oder ein Studierender im Generellen diesen Schritt wagt und kommuniziert, ich komme gerade nicht zurecht und fühle mich einsam oder vielleicht auch im Arbeitskontext oder auch in der Promotion. Hättest du da eine Idee?
Also ich glaube, gefühlt würde ich sagen, damit überlaste ich möglicherweise die Betreuenden und würde vermutlich auf die speziellen Beratungsstellen dann verweisen. Also dass man sagt, Mensch, also ja, danke, dass du dich mir gegenüber auch so öffnest, das ist ja ein Vertrauensbeweis auch. Ich vielleicht auch sage, habe ich irgendwie die eigenen Grenzen, also es sei denn, es geht jetzt um einen Austausch, welche Stellen oder welche Vereine, Kurse an der Uni kennst du denn, wo ich vielleicht hin kann. Eine Geschichte, aber wenn man wirklich merkt, da ist eine Belastung wirklich mit verbunden, vielleicht auch mehr, dann tatsächlich zu verweisen eben auf psychosoziale Beratung vom Studentenwerk beziehungsweise auf unsere Stelle.
Super. Ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten und das ist das Thema Sucht. Das kann ja auch schnell mal in so eine Spirale, also einerseits vielleicht viel aus Spaß, Alkoholkonsum im Rahmen von Feiern oder vielleicht auch andere Substanzen, so Konsum, aber tatsächlich auch von Medikamenten oder irgendwelche Ruhigsteller, wenn man Schlafprobleme hat, die vielleicht dann auch stressbedingter Natur sind. Oder vielleicht auch Gaming. Ich komme nicht mehr vom Computer weg und möchte die ganze Zeit zocken und in meiner Welt bleiben.
Ja.
Was hast du dafür mit der Erfahrung gemacht?
Sucht auf jeden Fall, wo wir gerade bei Scham behaftet waren, auch immer noch ein absolut stigmatisiertes Thema, leider. ja, wir, also auch die TU an der Stelle kann man vielleicht sagen, entwickelt sich da immer weiter. Es gibt schon lange eine Dienstvereinbarung dazu. Es gibt jetzt eine Ansprechperson sucht, das bin auch ich zufälligerweise. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was uns auch, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal deutlich mehr beschäftigen wird, weil genau beim Thema Alkohol ist es den meisten irgendwo präsent, dass das da durchaus ein Problem darstellen kann. Aber eben, es kommen auch Verhaltenssüchte zunehmend hinzu, eben genau, Computerspielsucht, Kaufsucht, ja, Spielsucht allgemein, diese Dinge. Medikamentensucht ist durchaus ein Thema, also gerade an Universitäten gibt es auch so, ja, diese ungünstige Kombination, sage ich mal, von Upper und Downer, also sprich, wenn ich mich hochbringen will, dann putsche ich mich auf, wenn ich dann wieder runterkommen will, dann hole ich mich wieder runter. Natürlich nicht gut, wenn ich irgendwann dann auch tatsächlich merke, da gibt es klare Kriterien auch, wann ist eine Sucht oder eine Abhängigkeit. Aber auch da würde ich wieder sagen, wenn ich merke, irgendwas verändert sich bei mir, ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle, ich habe starkes Verlangen auch tatsächlich, ich will eigentlich auf das Mittel oder das Verhalten nicht mehr zugreifen und ich mache es aber trotzdem, dann muss ich merken, da ist eigentlich eine Schwelle überschritten. Und ob ich dann so motiviert bin, in dem Moment schon mir Hilfe zu suchen oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist bei Sucht immer sehr, sehr schwierig. Aber klar, man kann appellieren, das Unterstützungssystem für Suchterkrankungen ist wirklich super, auch in Dresden oder gerade in Dresden. Von daher, es gibt unzählige Hilfsmöglichkeiten. Auch da würde ich natürlich appellieren, wenn man irgendwo den Funken Motivation, dass man raus möchte aus so einem Verhalten hat, dann entweder zu uns kommen, psychosoziale Beratung vom Studentenwerk oder direkt Suchtberatungsstellen aufsuchen sind. Also sind wirklich super, super Leute, die ich zum Teil auch persönlich schon kennengelernt habe. Von daher, ja, kann ich nur motivieren an der Stelle.
Alles klar, ja, klingt doch super. Das hat dann ja auch so ein bisschen Sucht, auch ein bisschen was mit Verhalten zu tun? Oder bringe ich das falsch im Kontext?
Nö, also es ist, genau, Sucht gibt tausend Modelle, wie entsteht Sucht, aber ja, letztendlich, genau, ist das im Zweifel auch zum Teil natürlich ein, ja, bis zu einem gewissen Grad ein gelerntes Verhalten. Irgendwo, ich belohne mich beispielsweise irgendwo mit Alkohol oder Thema, angenommen das Szenario von vorher, Einsamkeit, ich tue mir schwer, auf einer Party irgendwo Leute anzusprechen, dann trinke ich vorher, dann klappt's, zack, schon habe ich irgendwo gelernt, Alkohol trinken ist gut. Also sehr vereinfacht dargestellt, aber so kann so ein Mechanismus eben dann irgendwie kommen. Und wenn ich dann noch gewisse, vielleicht das sowieso genetische Prädisposition, also irgendwie da eine Veranlagung dazu habe, dann geht es halt nochmal schneller.
Okay, das hat dann ja auch ein bisschen was mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Gerade bei Alkohol ist es ja häufig so, dass das Selbstwertgefühl gepusht wird oder dann auch vielleicht bei anderen Substanzen aus der eher Party-Szene. Mhm. Wie schafft man das dann, diesen Switch wieder umzulegen, wenn man die ersten guten Erfahrungen damit gemacht hat, dieses Selbstwertgefühl nicht auf diese Substanz zu beziehen, sondern irgendwie in sich selber zu manifestieren?
Ja, ja. Muss man ein bisschen aufpassen, aber wahrscheinlich ist es schon fast ein recht, also ja, ist vielleicht schon fast ein Schritt weit, wenn man irgendwo merkt, irgendwo ich ziehe mir meinen Selbstwert aus einer Substanz oder einem bestimmten irgendwie suchtbedingten Verhalten oder sowas, sondern möglichst natürlich deutlich vorher ansetzen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht so den ausgeprägten Selbstwert. An der Stelle sich auch bewusst werden, dass es Selbstwert ist eine Eigenleistung, also ich, was ich mir da zuschreibe, das bin eben ich, und darauf auch zu gucken und beispielsweise sich immer mal vielleicht die Erfolge auch bewusst zu machen, die man so mit im ganzen Lauf des Studiums beispielsweise auch hat. Also das muss ja nicht die Riesenprüfung sein, die ist, haben wir vorher schon mal kurz gesagt, ein Riesenerfolg, auch sollte man auch so feiern, aber das kann ein gehaltener Vortrag sein oder irgendwas anderes im Rahmen eines Studiums, das sind alles kleine Erfolge, und da auch dann das Lob dafür zu hören oder das positive Feedback, was in der Regel tatsächlich kommt. Gerade Kolleginnen und Kollegen oder auch Studierende mit einem eher geringen Selbstwert tendieren stark dazu, das auch sozusagen im Kopf ein bisschen falsch einzuordnen, nämlich das, was positiv ist, das wird entweder nicht gehört oder da heißt es dann halt, angenommen, kann es ganz konkret ein Beispiel machen, ich habe eine Prüfung geschafft, dann würde tendenziell vielleicht der mit einem eher niedrigen Selbstwert sagen, naja, die war halt auch leicht und der Prüfer war nett. Und derjenige mit einem guten Selbstgefühl, der das dann auch tendenziell noch ausbaut, der sagt, ja, super, ich habe halt gut gelernt und es waren so schwere Fragen, ich habe es trotzdem super hinbekommen, top, super Leistung. Das ist eben, das ist, muss man aber auch erkennen, das ist ein Denkmuster und an dem kann man arbeiten, sich selber auch da wieder auf drauf zu prüfen. War das jetzt wirklich eine leichte Prüfung oder war die eigentlich, es war eine ganz normale Prüfung und ich habe sie einfach gut gemacht, also darf mir auch mal auf die Schulter klopfen und daraus dann auch natürlich mir meinen Selbstwert durchaus holen letztendlich. Ja. Also Erfolge auch wirklich mal wahrnehmen. Klingt jetzt einfacher, als es ist. Auch da, wenn das wirklich ein Thema ist, ein schweres Thema ist, mich deutlich belastet, auch durchaus was, was man gegebenenfalls auch therapeutisch bearbeiten kann oder im Selbstwertkurs gibt es ja auch solche Kurse. Mhm. Aber,
von der TU Dresden auch?
Das gibt es, glaube ich, speziell nicht von der TU Dresden. Ah, meistens ist das eingebettet dann in andere, also sozusagen in andere Kurse, wo es um psychische Kompetenzen geht. Resilienz oder ja, solche
Dinge. Sehr schön, ja. Resilienz, das Schlagwort unserer Zeit, glaube ich. ich glaube, wir sind auch jetzt wirklich durch die größten Hürden, mit denen sich Studierende oder auch Beschäftigte vielleicht auseinandersetzen müssen, durchgekommen. Oder fällt dir jetzt gerade ad hoc noch ein Thema ein, wo du sagst, so noch gar nicht adressiert?
Wir könnten noch wahrscheinlich noch ganz lange weiter sprechen und haben bestimmt nicht alles erwischt, aber sicherlich ein paar Punkte, die eben sich immer wieder zeigen in der Beratung, aber auch so im ganz normalen Alltag, im studentischen Alltag. Ja.
Ja, genau, Stichwort Beratung. Vielleicht noch einmal, ab wann kann man, gibt es irgendein Alarmsignal, wo du sagst, wenn das wirklich irgendwie besonders häufig vorkommt oder so, lohnt es sich schon auch mal, die ersten Schritte in eine Beratung zu gehen? Und was wären überhaupt diese ersten Schritte?
Ja.
Und wie verliere ich als Person die Angst davor, diese ersten Schritte überhaupt anzugehen? Weil das ist ja meistens die Hürde, wirklich zu sagen, so, ich schicke diese E-Mail jetzt ab, wo drin steht, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe.
Ja. Genau, vielleicht mal von hinten, auch damit ich jetzt nichts vergesse, weil ich glaube, es waren mehrere Fragen. Der Punkt vielleicht, der helfen kann, so eine E-Mail abzuschicken, ist, sich wirklich klarzumachen, da sitzen auf der anderen Seite auch nur Menschen, also Menschen wie beispielsweise ich, die das lesen und die, ich sage mal, im Zweifel auch den lieben langen Tag eigentlich nicht so sehr viel anderes machen, als sich damit zu beschäftigen. Das heißt, du auf der anderen Seite, der Hörer, die Hörerin, weißt im Zweifel, du bist damit nicht allein. Da gibt es ganz viele andere, denen es in irgendeiner Art und Weise auch so geht, die sich auch bei uns melden. Also die psychosoziale Beratungsstelle hat, weiß ich nicht genau, ich glaube 5 oder 6 MitarbeiterInnen. Also von daher, da ist durchaus der Bedarf da und man muss sich dafür überhaupt nicht schämen, dass man sich Unterstützung holt. Wann kann man das bemerken oder beziehungsweise Unterstützung holen, sollte man sich, glaube ich, dann, wenn man eben das Gefühl hat, man kommt selber einfach nicht mehr so richtig raus. Es ist vielleicht eine Belastung, also dass wir belastet sind, das kommt bei uns allen vor, da kann ja auch irgendwelche Ereignisse geben, also durch eine Prüfung zu fallen, jetzt zum Beispiel im Studium, ist ja auch, also ist ja scheiße auf gut Deutsch. Also von daher, da darf ich mich danach auch entsprechend schlecht fühlen. Wenn ich aber das Gefühl habe, irgendwie alles, was ich mache, wird zur Belastung, also oder ich selbst der Einkauf im Supermarkt ist irgendwas, wo ich mich kaum mehr dazu aufgerafft bekomme, oder ich frage mich eigentlich, was der Sinn des Ganzen ist. Also solche Dinge, wo ich wirklich über einen längeren Zeitraum merke, irgendwas ändert sich hier, irgendwie, das bin doch nicht mehr ich, vielleicht auch das Feedback bekomme von Freundinnen, Freunden, Familie, wie auch immer, so die dann auch fragen, Mensch, du siehst nicht gut aus oder ist denn alles in Ordnung? Da dann auch wirklich hellhörig zu sein und zu sagen, hey, vielleicht ja, könnte ich ja doch mal irgendwo Unterstützung mir einfordern. Und die Angebote, die es gibt, die sind, denke ich, wirklich gut, die TU Dresden jetzt bietet, die auch darüber hinaus vielleicht die Stadt Dresden bietet. An der TU haben wir jetzt mehrfach gesagt, die psychosoziale Beratungsstelle vom Studentenwerk, wenn es eben um Belastungen geht, die eben auch wirklich Psyche betreffen, zentrale Studienberatung, super Ansprechsystem. Jetzt muss ich aufpassen, wahrscheinlich vergesse ich auch natürlich ganz, ganz viele, die es da gibt. Wir haben zum Beispiel über den Career Service gesprochen, wenn es um den Wechsel in den Arbeitsalltag geht. Für Promovierende ist die Graduiertenakademie noch eine super Ansprechstelle. Und ja, bei uns eben tatsächlich der psychosoziale Dienst letztendlich oder unsere psychosoziale Beratung, die eben für alle Beschäftigten, alle, die irgendwie in einer im Vertragsverhältnis mit der TU Dresden stehen, sind wir offen. Und im Zweifel sage ich auch, also wir kriegen auch haufenweise Anfragen, wo wir sagen, gut, da sind wir jetzt irgendwie nicht direkt zuständig. Beispielsweise auch von Externen sozusagen, die uns einfach so gefunden haben. Dann verweisen wir eben weiter, das sind die Angebote der Stadt, auch top, der psychosoziale Krisendienst, für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dresden zugänglich. Auch da kann man sich melden. Und wenn es ganz akut ist, sage ich auch mal, also so Angebote wie Telefonseelsorge oder sowas, dafür sind die auch da. Es ist anonym, es ist vertraulich, da kann man sich melden. Das heißt, kostet nicht mal was. Ich würde es sehr empfehlen, wenn man das Gefühl hat. Und vielleicht zuletzt auch nochmal wichtig und ab und zu vergessen in dem ganzen System, das ist tatsächlich Hausarzt oder Hausärztin. Im besten Fall habe ich einen guten Arzt, gute Ärztin, habe ein Vertrauensverhältnis. Und wenn ich dorthin gehe, dann kennt der oder die hoffentlich auch diese Symptome, wenn ich berichte, ich bin irgendwie hier seit gefühlt 3 Monaten, liege ich eigentlich nur noch auf der Couch, dann sollte natürlich ein guter Arzt, eine gute Ärztin auch merken, hoppla, hier stimmt was nicht. Also das auch das ganz klassische medizinische System.
Super, ja, also ich glaube, mit diesem bunten Blumenstrauß können wir jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal guten Gewissens, einigermaßen gut informiert, soweit es möglich war in diesem kurzen Zeitraum. Wow, wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll.
Ui, okay.
Genau, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Das war ein ganz tolles Gespräch, meiner Meinung nach. Wir haben wirklich viel abdecken können in so kurzer Zeit. Vielleicht schaffen wir sogar nochmal eine weitere Folge zu noch weiteren Themen. Auf meinen Karten stehen noch einige Themen, die wir irgendwie gar nicht so in Gänze komplett abbilden konnten, je nachdem, was es für einen Anklang findet und was wir auch an Feedback bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und natürlich, ob es dir auch gefallen hat.
Ja.
Hat es dir gefallen, Jochen?
Auf jeden Fall. Also es war sehr interessant. Ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung und auch, dass so ein wichtiges, aus meiner Sicht natürlich wichtiges Thema tatsächlich zur Sprache kam. Ich weiß auch, dass ich selber jemand bin, der dann durchaus mal ins Erzählen kommt, weil es mir natürlich ein wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, wir haben viele, viele Punkte gestreift und hoffentlich auch vielleicht dem einen oder anderen, die ja vielleicht auch so das Gefühl genommen, mit Themen, Problemen, wie auch immer, allein zu sein.
Ja, das hoffe ich auch. Das war im Endeffekt ja auch die große Motivation zu dieser ersten Podcast-Folge in dieser Reihe. Da sage ich auch nochmal herzlichen Dank und
ich danke auch
bald.
Bis bald. Tschüss.